Nur wenige Stunden später, als sich die Golems gerade unter seiner Kneipe, dem großzügigen Maßkrug, hindurchtunnelten, fiel Herrn Muckenfuß auf, dass der Boden tanzte und jedes Glas und jeder Maßkrug im Gebäude heftig wackelte. So feist wie er war, fing er jeden fallenden Krug und jedes Glas mit Eifer und Geschicklichkeit auf, bis die Luft auf einmal wieder stehen blieb und es in der Kneipe geradezu gespenstisch still war. Er sah Herrn Bummel, seinen einzigen Gast, an, der auf dem Bodensatz seiner Maß vom frisch angezapften Fass Blancbräu starrte, von dem sie gerade probiert hatten. Dann flüsterte Herr Bummel sichtlich beeindruckt: »Gib mir doch gleich nochmal so eine Maß.« Als Bumst immer näher kam und der Horizont von den Bergen bereits verschluckt wurde, hochaufragende Scherenschnitte, die sich vor dem Nachthimmel abzeichneten, steile Hänge, die gelegentlich das Mondlicht einfingen, rief Kommandeur Mumm alle zum Kriegsrat im Dienstwagen zusammen. Nach den Erfahrungen, die sie mit dem Angriff in den Zitzen und der Zerstörung des Flitzers gemacht hatten, wurden sorgfältige Pläne zum Schutz des Zuges und des Königs geschmiedet. »Also, sehen Sie sich bitte alle um. Hier gibt es vor allem tiefe Schluchten und Bäume. Wenn ich ein Greg wäre, würde ich dieses nächste Stück als meine womöglich letzte Gelegenheit ansehen, Eisenpfeil entgleisen zu lassen.« Mumm trug seine Vorschläge mit grimmigem Gesicht vor, und Ries nickte zustimmend und unterbrach ihn nur gelegentlich, um eine kleine Verbesserung einzubringen. »Wir müssen uns auch auf Angriffe von oben einstellen«, fuhr der Kommandeur fort. »Wir wissen, dass Eisenpfeil gut gepanzert ist. Dank Dicks neuer Legierung trägt sie jetzt ein sehr stabiles Korsett. Aber es könnte sein, dass wir auf den Dächern der Waggons kämpfen müssen. Ich sehe Sie grinsen, Herr Lippwig. Also, wenn es soweit ist, Herr Schlaumeier, lade ich Sie zu mir und den anderen aufs Dach ein. Sind Sie dabei? Dort oben dürfte es aber ziemlich gefährlich werden.« Feucht klopfte sich innerlich auf die Schulter und dachte an sein unerlaubtes Abenteuer auf dem Dach des Flitzers. Er konnte auf dem Zug tanzen. Er konnte springen, sich drehen und um die eigene Achse wirbeln, weil er die Stimmungen und Launen eines jeden Zugteils verinnerlicht hatte. »Das habe ich schon tun wollen, als ich meine erste Lokomotive gesehen habe, Kommandeur«, sagte er zu Kommandeur Mumm. »Genau das habe ich befürchtet«, erwiderte Mumm. »Deshalb muss ich Ihnen sagen, dass wir gemeinsam vorgehen werden, sonst sind wir sehr schnell vereinzelte Leichen.« Er zeigte auf die Bäume, die über ihnen an den Hängen des tiefen Einschnitts wuchsen, durch den sie gerade fuhren. »In dieser verdammten Schneise gibt es kaum Platz. Bäume? Nichts anders als steifes Gestrüpp. Denken Sie dran.« »Ich glaube trotzdem, dass wir es schaffen können«, sagte Feucht. »Warum bringen wir nicht auch Detritus nach oben?« »Nein, er ist gut auf dem Boden, aber er ist kein Kletterer. Außerdem befürchte ich, wenn Detritus erstmal auf dem Dach ist, wird das Dach ziemlich schnell zum Boden.« Der Kommandeur sah sich um und sagte: »Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Denkt daran, dass wir in diesem Zug sind, um den König zurückzubringen. Schützt ihn! Macht euch keine Gedanken über uns da oben auf dem Dach.« Als er mit Mumm reden konnte, ohne dass jemand anders zuhörte, sagte Feucht: »Ich kenne den Rhythmus des Zugs, aber ich bin kein Kämpfer, Kommandeur. Warum ich?« »Weil Sie, Herr Lippwig, das Vermögen eines Königs dafür geben würden, um zu erzählen, dass Sie auf dem Dach eines Zuges gekämpft haben. Außerdem habe ich Sie gesehen. Im Nahkampf sind Sie ein richtig fieser Hund, schlimmer als Nobby. Und der beißt Ihnen schon mal ins Knie. Ich habe die Leichen der Gregs von diesem Zwischenfall am Streckenkopf von Quirm gesehen. Sie können kämpfen. Wenn auch nur dann, wenn Sie panische Angst haben. Aber es stimmt, dass Feiglinge oftmals die besten Kämpfer überhaupt sind.